Ja, es sind vier Worte, die mich beschäftigt haben in den letzten Wochen. Diese vier Worte standen in der Losung und wir lasen diese Losung als Ranger-Mitarbeiter und diese Worte schlugen für mich ein wie so ein Blitz. Das war so ein Aha-Erlebnis und es war wie, als wenn sich eine Welt öffnet, denn ich weiß, wo jeder Einzelne steht, wo jeder Einzelne kämpft. Und das sind auch Worte, die für uns passen. Es sind nur vier Worte und die stehen in 1. Mose 6, Vers 9. Noah lebte mit Gott. Noah lebte mit Gott. Die ganze Theologie, was da alles so gibt an Universitäten und an Fachbüchern, und die Bücher haben ja kein Ende, theologische Bücher, lassen sich in diesem Satz zusammenfassen. Darum geht es in der Bibel. Noah lebte mit Gott. Man könnte sagen, die ganze Bibel ist Leben mit Gott und das Ziel und Leben ohne Gott und das Ende. Und als ich diese Worte las, dachte ich, Noah hatte keinen Hauskreis. Der hatte keine Gemeinde, keine Rangerarbeit, keine Kinderstunde. Was wir alles haben, aber er lebte mit Gott. Er hatte eine fromme Familie. Sein Vater muss gläubig gewesen sein, denn Noah wird erwähnt in dieser Familienlinie derer, die Gott suchten. Also von daher wusste er auch etwas und als Noah geboren wurde, sagte sein Vater Lamech: Der wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Das heißt, Noahs Vater, dem war sehr klar, dass das ganze mühselige Leben auch einen Zusammenhang hatte mit einem Fluch, mit einer Strafe Gottes. Und er sagte, als Noah geboren wurde, der wird uns trösten. Und Noah lebte mit Gott. Und durch Noah erhielt Gott die Menschheit. Wir leben nur, weil Noah überlebte. Wir leben nur, weil Noah auf Gott hörte und mit seiner Familie überlebte. Sonst würden wir nicht leben. Und als mir das so vor Augen stand, dachte ich, es ist eine totale Ermutigung, wenn man alleine ist oder sich alleine fühlt in schwierigen Zeiten. Obwohl ja unsere Situation nicht der Noahs letztendlich gleicht. Persönlich vielleicht, vom Erleben her, aber nicht insgesamt. Noah lebte mit Gott, Gott war für ihn präsent, gegenwärtig. Und Noah war Gott so gegenwärtig, wie wir einander gegenwärtig sehen. Und ich lese mal den Zusammenhang, in dem dieser Text steht. 1. Mose 6, Vers 5 bis 14. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn im Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seiner Zeit. Er lebte mit Gott und er zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel vor ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mach dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpeche ihn mit Pech innen und außen. Soweit der Text. Und dann wird noch die Größe angegeben. Als ich diese vier Worte las, wie gesagt, da habe ich gedacht, lieber Bruder oder Schwester oder Leiter oder Gemeinde oder was auch immer, wenn ihr euch alleine fühlt und wenn es schwierig ist, von Noah kann man lernen. Noah lebt in einer Gesellschaft, die so verdorben war, dass Gott sich entschloss, sie zu vernichten. Das muss man sich vorstellen. Und das ist auch geschehen. Also Wissenschaftler belegen, dass es Hinweise auf eine Flut gibt auf der Erdoberfläche. Es gibt Lössschichten, es gibt Schichten, es gibt manche Belege, die, ich habe das jetzt nicht gesammelt, aber die belegen, die beweisen, dass es das Ereignis gegeben haben muss. Und die Arche ist ja wohl auch gefunden oder Überreste auf dem Ararat. Das hat es tatsächlich gegeben. In dieser Zeit lebte Noah. Er kam aus einer frommen Familie, aber er war relativ alleine mit seiner Familie und seinen Vorfahren. Sein Vater ist 5 Jahre vor der Sintflut gestorben. Er und seine Frau, seine 3 Söhne und die Frauen blieben übrig und mit denen begann die neue Menschheit. Das waren 8 Leute, nicht 7 wie wir hier, es waren 8. Okay, einer mehr. Und ich habe mir gedacht, was ist, wenn jemand unter großen Schwierigkeiten mit Gott durchhält, was kann man von ihm lernen? Und der erste Punkt, der mir in den Sinn kam, bei der Vorbereitung, Noah hat von ganzem Herzen Ja zu Gott gesagt, als dieser ihm die Beziehung und Freundschaft anbot. Noah war kein Superheiliger, der sich auf den Weg zu Gott machte und dann kam irgendwann der Wink vom Himmel, toll Noah, du bist der Richtige. Sondern eins ist ganz klar, wir Menschen können nur Ja zu Gott sagen, wenn Gott auf uns zugeht. Und Gott geht auf uns zu. Adam und Eva haben sich von Gott getrennt durch den Sündenfall und Gott ging auf sie zu und gab eine Verheißung. Und die ganze Geschichte hindurch geht Gott auf Menschen zu und das hat er auch bei Noah gemacht und bei seiner Familie, hat sich gezeigt und Noah hat Ja gesagt. Und zwar in einer Zeit, in der alle um ihn herum Gott ablehnten. Während er in Anführungsstrichen zum Gottesdienst ging, gingen sie zum Flohmarkt. Während er zum Gottesdienst ging oder zum Hauskreis ging, in Anführungsstrichen, gingen sie zum, weiß ich, zu welchem Fest oder Party. Es war keine Zeit für Gott. Es gibt keine Zeit für Gott. Schade, ich wollte eigentlich unsere Zeitung mitbringen, die Wochenzeitung. So ein Ding. Ganz wenig Wochenzeitung und dazwischen 10 Werbebroschüren. Oder noch mehr. Und als ich das gestern so sah, habe ich gedacht, oh, müsste eigentlich mitnehmen, aber jetzt habe ich sie nicht mit. So ist unsere Gesellschaft. Es geht nur ums Irdische, allein ums Irdische. Und dass die Entwicklung von Gott weg ist, sieht man ja auch. Karfreitag gibt es eine Hüpfburg und Grillen und was ich und alles. Wir wollen das nicht alles aufzählen. Das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite höre ich auch, dass immer mehr Menschen auch zum Glauben kommen und fragend werden. Das sagt auch der Lothar Gassmann aus Pforzheim. Und er meint vielleicht unter dem Druck eines kommenden Krieges. Wir wissen es nicht. Aber Menschen fragen nach Gott. Noah sagte Ja zu Gott. Noah sagte nicht Ja zu Gott, weil er eine coole Versammlung erlebt hat und weil das so toll ist, mit Gott zu sein, weil alle so begeistert waren. Und versteht ihr, das ist ja schön. In guten Zeiten, sondern Noah sagte Ja zu Gott und das Ja war wirklich ein Ja. Wenn die ganze Gesellschaft um dich herum gegen Gott ist, dann sei du mal für Gott. Das kostet richtig was. Dem war auch klar, dass wenn ich mit Gott lebe, kann ich nicht so leben wie die Menschen um mich herum. Ohne mit dem Finger zu zeigen. Ohne mit dem Finger zu zeigen. Aber das geht nicht. Ich kann mir vorstellen, dreckige Witze gab es bei ihm nicht. Die waren ihm ein Gräuel. Andere haben die ganz locker gerissen. Kein Thema. Ich kenne es ja auch von früher noch. Und auch andere Dinge. Ich weiß nicht, was da alles so lief. Gott sagt von den Menschen dieser Zeit, ihr ganzes Trachten und Dichten ist nur böse. Und ich schätze mal, wenn wir das heute sehen würden, in unserer modernen Zeit, würden wir denken, ach, das sind alles normale Dinge. Das macht man heute auch. Ja. Aber wie ist es in Gottes Augen? Und Noah sagte ja zu Gott. Mit dir will ich leben, dein Wille ist mein Wille. Danke, dass du da bist. Er hat sich bekehrt. Das zweite, der Punkt, der mir aufgefallen ist, Noah lebte mit Gott, er kannte den Herrn und er war gerecht in Gottes Augen. Als Gott auf die Erde schaute, da sah er Noah und er befand ihn gerecht. Und zwar, wie es hier heißt, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel in seiner Zeit. An dem hat man nichts gefunden. Das ist schon krass. In einer Welt, über die Gott sagt, das ganze Dichten und Trachten ist böse. Und die Leute damals wären wahrscheinlich erschrocken gewesen, wenn sie das so richtig gehört hätten und wahrgenommen hätten, gedacht, das ist doch normal, machen doch alle. Das geht doch, ist doch kein Problem. Aber Gott sagte das. Bei dem Noah sagt er, der ist gerecht. Der ist gerecht. Ohne Tadel. Noah hörte Gottes Reden. Noah kannte aus den Gesprächen mit Gott, was seine Gebote und Ordnungen sind, obwohl es die Bibel gar nicht gab. Der konnte keine Bibel lesen. Aber er kannte Gott. Ich denke immer wieder, Noah muss sehr viel mit Gott geredet haben. Also wenn ich tagtäglich Dinge vor Augen sehe, die krass sind und die mich herausfordern, die mich provozieren, und ich lebe anders und ich will anders leben, aber alle anderen machen es anders, das hält man ja nicht lange durch. Da braucht man jemanden an der Seite, der einem da irgendwie Ermutigung gibt und Stärkung und Hilfe, ein gutes Stück weit wohl von der Familie, vom Vater schon, mit Sicherheit. Der Vater war wohl Gottes, der war gottesfürchtig. Aber Noah muss viel mit Gott gesprochen haben. Ich denke immer wieder, als ich mich hier vorbereitet habe an die Geschichte, ich weiß nicht, wo ich die gelesen habe, ein Mann lebt, da war eine Stadt und in dieser Stadt, da kam eine Nachricht zur Bevölkerung in dieser Stadt. Ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht oder ausgedacht. Auf jeden Fall, Leute, bereitet euch vor, speichert genügend sauberes Wasser, denn wir werden in Zukunft Probleme mit dem Wasser haben. Könnte fast aus unserer Zeit stammen. Aber die Leute hörten nicht drauf. Aber ein Mann hörte drauf. Der sammelte sauberes Wasser. Unsere Regierung sagt ja auch, wir müssen nicht nur für 72 Stunden vorbereitet sein, sondern am besten für einen Monat, glaube ich. Also ich habe auch schon gedacht, habe schon wieder ein paar mehr Haferflocken eingekauft und also Sachen vorbereitet sein. Auf jeden Fall, der Mann hatte sauberes Wasser. Und dann kam die Zeit, wo das Wasser verschmutzte. Und die Folge war, dass das Denken der Menschen sich veränderte. Die wurden verdreht. Alle Menschen in dieser Stadt waren verdreht, außer diesem einen Mann, der sauberes Wasser trank. Der war nicht verdreht. Die Geschichte endet leider so, dass das so schlimm war für diesen Mann, nicht verdreht zu sein, weil alle anderen verdreht waren, dass er es aufgegeben hat, hat auch alles Wasser getrunken und dann wurde er auch verdreht. Da war er normal wie alle anderen anerkannt. Er war gut. Ich habe die Geschichte für mich so zum Abschluss gebracht. Er hat durchgehalten, das saubere Wasser zu trinken. Er hat es nicht gemacht. So, denn das will ich. Gottes Wort ist Gottes Wort. Es ist sauberes Wasser. Das ist sauberstes Wasser. Alles andere, was unsere Gesellschaft verbreitet, es gibt in YouTube tausende Filme, die dir zeigen, wie das Leben richtig gelebt werden soll und was gesund ist und nicht gesund ist. Und da mag ja auch an allem ein bisschen was dran sein. Aber es ist Alkopop. Süß und benebelt. Verwirrt. Was soll man noch alles machen? Zwei Geschlechter gibt's nach meinem Erkenntnis. Die sehe ich auch hier. Die Gesellschaft sagt 72 oder die Vertreter. Verwirrung ist das. Blim, blim. Es ist schmutziges Wasser. Es verwirrt. Und Gott gibt reines Wasser. Noah hörte Gottes Reden und er blieb dran. Und wir müssen uns vorstellen, das war ja keine kurze Zeit. Noahs Geschichte wird erwähnt, als er 500 Jahre alt ist. Seine Geburt und dann 500. Und mit 600 kam die Sintflut, das heißt 100 Jahre, permanent, im Kontrast zu allen anderen Leben. Das ist schon eine Herausforderung. Also von daher, Noah muss sehr viel mit Gott gesprochen haben und er ging Gottes Wege. Nochmal, Noah war ohne Tadel, an ihm gab es nichts auszusetzen. Warum? Weil er mit Gott lebte. Ich denke nicht, dass Noah an sich rumpoliert hat, bis er gedacht hat, jetzt bin ich sauber genug, jetzt kann ich zum Herrn gehen. Jetzt kann er mir auf die Schulter klopfen. Mancher denkt ja auch so, wenn ich etwas für Gott tun soll, ich muss ja erst, weiß ich, welchen Standard erreicht haben oder welche Ausbildung gemacht haben. Zeugen sind wir vom ersten Tag der Bekehrung an. Das ist ganz einfach. Noah lebte mit Gott und diese Freundschaft färbte ab. Das blieb nicht ohne Folgen. Auch wenn du kein Prediger bist, oder weiß ich, was man sein müsste, um ein richtiger Zeuge zu sein, allein das Leben mit Gott ist ein Zeugnis. Alleine wenn du mit Gott lebst und eben viele Dinge nicht mitmachst, die so normal üblich sind, fällt das auf. Als ich auf dem Bau gearbeitet habe und Christ wurde, es fiel sofort auf. Manche Witze waren fertig, ging nicht mehr. Das SCH-Wort war weg, abgeschnitten, das war voll normal. Das fiel einfach auf, ich habe gar nichts gesagt. Die Freundschaft mit Gott, ich denke an die Geschichte von Zachäus. Zachäus war ja ein Gauner. Und dann begegnet ihm Jesus und er ändert sein Leben. Noah war ohne Tadel in seiner Zeit. Auf der anderen Seite war Noah auch ein Mensch, der in Sünde fallen konnte und er fiel in Sünde. Wir lesen in 1. Mose 9, Vers 8 bis 29, da ist das beschrieben. Die Arche kommt auf dem Berg Ararat zum Stehen. Noah und seine Familie gehen raus. Noah bringt Gott ein Opfer dar aus reinen Tieren. Das heißt, Noah, weil er Gott kannte, wusste er auch, was nötig ist zur Vergebung. Das war damals schon klar. Reine Tiere. Abel hat auch ein Tier geopfert und Gott hat es angenommen. Kain hat Möhren geopfert, Kartoffeln. Hat auch ein Opfer gegeben. So Gott, jetzt musst du mit mir zufrieden sein. Gott nahm es nicht an. Noah brachte dieses Opfer und Gott schloss mit Noah und seiner Familie, sie hörten alle seine Stimme, den Bund und sagte, ich will die Erde nicht mehr verderben. Und das ist das Zeichen, der Regenbogen. Und dann heißt es, Noah baute als erster einen Weinberg an und hat sich so betrunken, dass er nackt in seinem Zelt lag. Die Folge wissen wir, sein Sohn Ham kam rein, hat das gesehen.
ist zu den beiden Brüdern, hat ihnen das Brühwarm erzählt. Hier, unser Alter liegt nackt im Zelt, der Fromme immer mit den frommen Sprüchen, ne? Und jetzt guck doch mal. Und die beiden anderen Jungs, die Brüder, sind dann rückwärts reingegangen mit einer Decke und haben den Vater bedeckt. Des Teufels Art ist es bloßzulegen, lächerlich zu machen. Guck, erst fromme Sprüche und dann so. Fertig. Und Gottes Art, die Liebe deckt ja zu. Die tut nicht so, als wäre das nicht. Tut nicht so, als wäre es nicht. Aber bedeckt es. Das Blut Jesu bedeckt alle Schuld. Es muss bedeckt werden. Wir können zu Jesus kommen und unsere Schuld wird bedeckt. Jesus stellt keinen von uns bloß. Der Teufel macht das. Und wir Menschen leider auch zu gerne. Noch einmal, auch Noah konnte fallen. Und auch wir, wenn wir mit Jesus leben, können fallen. Es ist interessant, in der Bibel liest man von so vielen Männern und Frauen, dass sie auch gefallen sind in Schuld. Es gibt nur zwei, wo mir nichts einfällt. Das ist der Josef aus dem Alten Testament und Daniel. Bei diesen beiden Männern wird nichts erwähnt. Bei allen anderen eigentlich schon. Bei Abraham, bei Isaak, Jakob, bei den Richtern, bei David, den Königen, überall. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Noah stand auch wieder auf. Und all diese Männer und Frauen standen wieder auf. Und ich habe mir überlegt, warum steht der Gerechte auf? Eigentlich müsste doch der Gerechte am Boden liegen bleiben und sagen, das kann doch gar nicht sein. Ich bin ein Gerechter, ich bin vor Gott heilig und weiß ich was alles. Jetzt bin ich gefallen, jetzt ist fertig. Aber deutlich ist mir auch, der Gerechte steht auf, weil der Herr ihn nicht liegen lässt. Weil Gott selber ihn nicht liegen lässt. Petrus sagte, Jesus, ich sterbe mit dir. Und Jesus sagte, nein, du wirst mich dreimal verleugnen. Der Hahn wird nicht eher krähen, bis du nicht dreimal mich verleugnet hast, dass du mich kennst. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, es war eine Situation, und solche Situationen gibt es auch in unserem Leben, wo der Glaube zerbrechen würde, wenn der Herr uns nicht halten würde. Und er hält uns, deshalb bleibt unser Glaube lebendig. Und auch wir sollen uns gegenseitig halten und nicht lächerlich machen und zur Schau stellen oder sonst etwas tun, sondern aufhelfen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Das letzte Wort in diesem Vers aus Psalm 24, 16 ist nicht fällt, sondern steht auf. Das ist das letzte Wort. Das letzte Wort Gottes ist aufstehen. Und das allerletzte ist die Auferstehung. Und nicht das Fallen. Auch Noah fiel. Auch da können wir von ihm lernen. Und nochmal, Noah wusste, dass er seine Schuld Gott abgeben kann. Er hat reine Tiere geopfert. Ich hatte es gerade erzählt. Und Noah tat Buße, auch für die Welt in gewisser Weise. Er bat Gott um Vergebung. Seine Umwelt tat solche Sprüche wie Buße und Umkehr als Unsinn ab. Blödsinn, hör auf. Jeder macht das. Der vierte Punkt. Noah wusste um das Gericht Gottes, aber er hatte keine Angst davor, er baute die Arche. Ich lese nochmal Vers 13 und 14. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mach dir einen Kasten von Tannenholz, mach Kammern darin, und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich sowas hören würde. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht sagen würde, ist das wohl eine Einbildung? Das kann doch wohl nicht sein. Der liebe Gott, er kann doch gar nicht sein. Gericht? Gibt's doch gar nicht. Ist doch heute auch so. Gericht und Zorn Gottes ist unter uns Christen verpönt. Tut mir leid, muss ich mal sagen. Das sehe ich oft, will man nicht mehr hören. Das, ich denke immer wieder an einen Christmon, glaube ich, evangelische Zeitschrift. Da stand ein Artikel drin von einem Professor aus Würzburg, der sagte, Sünde gibt's nicht. Noah hat die Worte nicht als Einbildung abgetan. Noah kannte Gott und er wusste, es kommt. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Er wusste, was kommt, und baute die Arche. Mit seiner Familie, vielleicht hat er auch Leute angestellt, die für Geld das auch gemacht haben, die vielleicht innerlich gedacht haben, ist ein Spinner, aber wenn er mich gut bezahlt, helfe ich auch mit, ich weiß es nicht genau. Da wird nichts von erzählt. Und dann kam die Flut und es hat sich erfüllt. Was bedeutet das für uns? Als ich das las und darüber nachdachte, der Noah des Alten Testaments, das ist Jesus im Neuen Testament. Noah hörte Gottes Stimme. Jesus Christus, der Sohn Gottes, auch er hörte die Stimme des Vaters. Und auch er wusste wie Noah um ein kommendes Gericht. Das kommt. Aber so wie Gott Noah sagte, bau die Arche, so sagte der Vater zu Jesus, bau die Gemeinde. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Ein starkes Lied. Bau die Gemeinde. Und Jesus hat diesen Auftrag des Vaters weitergegeben an Petrus. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle, das ist mir bin jetzt über 40 Jahre Christ, ist mir schlagartig bewusst geworden bei der Vorbereitung hier. Die Welt wird von den Pforten der Hölle überwunden. Die Welt geht einen Weg und wird schlussendlich weltweit Satan huldigen. Offenbarung 13 haben wir gerade gehabt. Mit Gerhard, ne? Die ganze Welt wird Satan gehorchen. Und dann in das Gericht Gottes. So wie die damalige Welt so böse war, dass die Sintflut kam, kommen musste, Gott sich das entschieden hat, so werden auch die Gerichte, die die Offenbarung sagt, über die Welt kommen, weil ihr Trachten und Handeln böse ist, von Tag für Tag. Die Gemeinde nicht. Die Arche wurde gerettet durchs Wasser und die Gemeinde wird nach meiner Erkenntnis entrückt vorher. Die Gemeinde ist das Rettungsschiff. Und der Pech, ich blieb am Pech kleben. Pech klebt ja auch, das ist ja schwarze Masse, Asphaltmasse. Das Pech, mit dem die Arche zusammen verklebt werden sollte, damit sie dicht ist, es ist die Liebe und die Einheit, zu der wir als Christen gerufen sind. Wir sind wie diese Schiffsspanten. Ihr wisst, ein Holzschiff hat ja so Bretter, Balken und Bretter. Und die sind zusammengehalten mit diesem Pech und dicht gemacht. Es ist die Liebe und die Einheit, zu der wir gerufen sind. Und das ist am meisten ja auch angegriffen. Aber das ist in Hebräer 10 heißt es, lasst uns nicht die Versammlung vernachlässigen, wie etliche zu tun pflegen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, nämlich der Tag des Zorns. Und dann kommt ja der direkte Zusammenhang mit der Sünde. Das heißt, dieses Zusammenhalten und Zusammengehen als Christen schützt uns vor Schuld. Und das Gericht, die Flut im Alten Testament, das Gericht, Jesus sagt in Lukas 17, Vers 27 und 30, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn offenbart werden wird. Offenbarung 6, ich will jetzt nicht den ganzen Text lesen, wir haben es ja durch. Das war Lukas, Lukas 17, Vers 27 und 30. Und Offenbarung 6, wir haben es gelesen zusammen in der Bibelstunde, da ist geschrieben, was passiert. Also großes Erdbeben, die Sonne wird schwarz, der Mond wie Blut. Die Sterne des Himmels fallen runter wie ein Feigenbaum, die Feigen abwirft. Und dann die Könige, die Großen, die Obersten, die Reichen, die Gewaltigen, die Sklaven und Freien verbargen sich vor den Klüften und Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? So wird die Menschheit reagieren, wenn Jesus wiederkommt. Es ist der Tag des Zorns, es ist ein Tag des Gerichts und im Anschluss findet das Weltgericht statt, wie wir es in Matthäus 25 sehen. Es fällt mir schon schwer, darüber zu sprechen, weil man unter Christen nicht mehr gerne spricht über diese Dinge. Das ist ja alles bedrückend und wir wollen ja ermutigen und weiß ich und alles. Aber das Gericht, der Zorn Gottes wird kommen. Das mögen wir nicht. Wir mögen es auch nicht, wenn ein Sturm kommt, Orkan kommt. Aber es nützt nicht, es nicht zu mögen. Es ist besser, sich vorzubereiten. Und wenn die Nachricht kommt, es kommt ein Orkan, muss auch ich nicht mit meinem Fahrrad durch die Südheide fahren. Bis Windstärke 7, 8 geht das ja noch. Aber dann nicht mehr. Versteht? Das wird kommen. Wenn wir den Herrn suchen, verstehen wir das. Wie Noah. Ich tue die Worte nicht als Einbildung ab. Ich will auch nicht nur über Zorn und Gericht reden. Aber es fällt mir schwer, nicht darüber zu reden, weil es in der Bibel steht. Reinhard Bonnke hat gesagt, Jesus hat mehr über die Hölle und über Zorn, über das Gericht Gottes geredet, als über die guten Dinge. Warum sage ich das? Das wird kommen. Und so wie damals der Ruf war, baut die Arche, ist der Ruf heute, bau die Gemeinde. Zu viele leben, naja, ist beliebig. Es ist nicht beliebig. Noch einmal, die Gemeinde wird gerettet vor dem zukünftigen Zorn. Ich hatte es erwähnt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Die Welt ja. Und das sage ich mit Schmerz. Und ich sehe es auch. Der letzte Punkt. Bei all dem, was damals geschah, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, also ein Zeuge Gottes. 2. Petrus 2, Vers 4 und 5. Denn Gott hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrt mit Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, die, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und dieser Text steht in Zusammenhang mit dem Kommen Jesu und den Gerichten Gottes im 2. Petrus, nicht im Alten Testament. Gott nennt ihn den Prediger der Gerechtigkeit. Also Noah hat nicht nur die Arche gebaut, sondern hat auch gepredigt. Mit 500 wird er erwähnt, mit 600 kam die Flut. Ich glaube nicht, dass die Anweisung, die Arche zu bauen, ein Jahr vorher kam. So schnell waren wir damals nicht. Das war alles langfristiger. Chinesen schaffen die größte Brücke der Welt in 3 Jahren zu bauen. Das hat Noah nicht geschafft. Sein Vater muss das noch mitgekriegt haben. Vermute ich mal. Das ist ja ein großes Schiff gewesen, aus Holz. Man hat ja nicht die Maschinen damals gehabt, wie wir heute. Und dann habe ich gelernt, dass Noah diese Arche auf Land gebaut hat, nicht am Meer. Also es muss noch mal extra eine Lachnummer gewesen sein. Der Noah hat ja nicht nur erzählt von der Gerechtigkeit und von den Wegen Gottes und von den Geboten Gottes und einem Gericht, sondern hat obendrein noch diese Arche da auf dem Lande gebaut. Das ist ein Witz, eine Lachnummer. Ist es nicht ein bisschen auch mit uns als Gemeinde? Ich meine das auch allgemein, über uns hinaus, die Gemeinde Jesu in unserem Land. Dass man am Karfreitag ein Volksfest draus macht, ist schon ein Beweis, wie lächerlich das ist, was da passiert ist. Wohl, könnte man meinen. Jedenfalls von der Reaktion her. Ohne jetzt Leute, ihr müsst. Ein 15-jähriger Ranger hat mich gefragt, darf ich an Karfreitag flotte Musik hören? Da wird ja auch getanzt und so. Da habe ich dem Ranger erklärt, du, es geht am Karfreitag nicht darum, irgendetwas lassen zu müssen. Es geht am Karfreitag eigentlich darum, sich mit dem zu beschäftigen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Das ist der Sinn des Tages. Gott zwingt uns ja nicht, irgendwas zu lassen, um des Lassens willen, weil das dann fromm aussieht. Sieht ja fromm aus, wenn man dann sich kasteit und nur noch Fisch isst oder gar nichts isst. Oder ich esse oft mittags nicht. Weiß nicht, ob ich es diesmal mache. Wir sind ja auch zusammen. Wenn man Auto fährt, man braucht ein bisschen Kraft. Aber darum geht es geht nicht um ein Verbot, sondern es geht darum, an diesen Tag so zu gestalten, dass ich mir vergegenwärtige, was Gott für mich getan hat. Ohne Karfreitag, ohne das Kreuz, gäbe es keine Rettung. Es gäbe kein ewiges Leben. Punkt. Es wäre aus, es wäre vorbei. Das sind nur Worte, aber die Ewigkeit wird das mal zeigen. Die, die Karfreitag ernst genommen haben, werden einmal in Ewigkeit mit Gott leben. Die diesen Tag verlacht haben. Ende. Ende. Ende, Ende. Eine Ewigkeit belastet mit der Schuld des Lebens, die nicht bereinigt ist. Aller Müll schleppt man mit. Die Vergebung ist das Wichtigste, das Größte. Und Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Gestern war ich auf dem Markt, Zelle bin ich umgebogen, da stehen immer Christen an einer Stelle. Da stand ein Mann mit seinem Koffer und seinem Holzklappständer und Literatur immer an derselben Stelle. Die stehen da schon seit Jahrzehnten, haben uns ein bisschen unterhalten. Hut ab, Hut ab. Dieser Mann, der Bernd, von dem ich immer die Kalender krieg und das ist sein Büchertisch sonst, der wohnt ja in Eschede, der war nicht da, der konnte nicht, aber der Mann stand da. Dieser Mann, ich weiß nicht, ob er betucht ist, auf jeden Fall, der hat ein Jahres-ICE-Ticket. Dessen Auftrag, der fährt das ganze Jahr ICE. Durch ganz Deutschland mit dem Koffer. Wer Jesus hat, hat das Leben. Das macht er, ist ein bisschen verrückter, ne? Ich kenne Christen, die sagen, sowas sind wir nicht, das machen wir nicht. Wir treten nicht so plump auf, wir sind cooler, wir sind hipper oder weiß ich. Wer macht das? Hut ab. Man muss ja nicht einverstanden sein, aber Hut ab. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Vor einem Sonntag kamen wir vom Gottesdienst. Lisa wollte noch Torte kaufen. Ich habe zugestimmt. Bei Kaffee Müller, ne? Ja. Am Französischen Garten. Wir fuhren durch die Stadt. Und zwar verkaufsoffener Sonntag. Rappelvoll. Autohändler und Camperhändler und Vereine und sonstige Händler. Und ich stand dann da an dem Café am Französischen Garten und rappelvoll die Leute hin und her. Und im Kopf ständig die Geschichte von Noah. Und dann sah ich die Menschen verkaufsoffener Sonntag. Dann habe ich so gedacht, ist Ihnen klar, was da kommt? Wissen Sie das? Wir sind nicht alle zum Predigen berufen, aber wir sind Zeugen Jesu. Die Botschaft ist auch nicht, du musst dich jetzt nachher, nach dem Gottesdienst, nach dem Essen draußen hinstellen und anfangen zu predigen. Das würde ich nicht, das kann ich nicht sagen, das will ich auch nicht sagen. Da ist nicht jeder berufen. Aber Noah, ein Prediger der Gerechtigkeit, er war ein Zeuge. Ich schätze, er hat geredet. Aber nicht, wir dürfen nicht vergessen, Noah hat gepredigt durch sein Leben. Durch die Art, wie er lebte. Das war schon eine Predigt. Der Bruder, der das ganze Jahr ICE fährt, der hat gesagt, naja, ich stelle mich dahin und dann kommen Leute auf einen zu und sie stellen Fragen. Also er predigt auch nicht jeden an. Aber er ist präsent, er ist da, er zeigt's. Und Zeuge sind wir alle. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich auch gedacht, dieses Haus ist eine Predigt der Gerechtigkeit. Christushaus. Ist ein Zeugnis, ist ein Zeugnis Gottes. Wenn an Karfreitag nicht nur Happenings wären oder der LSBTQ-Gottesdienst hier nebenan oder was auch immer, wenn das auch noch weg wäre hier, das Haus, was schon nicht mehr geht oder weiß ich, es würde ein Zeugnis fehlen. Es ist wichtig, dass das da ist. Mitten im Lesepark. Christus, wie heißt Christushaus? Fantastisch. Ist ein Zeugnis. Also soweit diese Gedanken von Noah können wir lernen. Noah hatte von ganzem Herzen ein Ja zu Gottes und das hat er durchgehalten, durch 100 Jahre und länger. Der wurde ja noch mal älter. Er lebte mit Gott, er kannte den Herrn, er war gerecht in Gottes Augen. Wir mögen in unseren Augen nicht gerecht sein, aber Gott sieht uns als Heilige. Gerechtfertigt durch die Tat Jesu am Kreuz. So sieht er uns. Deshalb können wir auch aufstehen. Wir haben Vergebung. Die Schuld wird uns nicht vorgehalten. Da steht keiner, der noch mit der Liste noch ein paar Dinge drauf hat oder bloßstellt. Nichts. Das dritte, Noah fiel in Sünde, stand auf. Stand wieder auf. Der Gerechte fällt und steht wieder auf. Aufstehen ist das letzte Wort, nicht fallen. Das vierte, Noah wusste um das Gericht Gottes, er hatte keine Angst, er baute die Arche. Wir bauen Gemeinde oder helfen mit am Missionsauftrag Jesu. Das ist unsere Aufgabe, ob viel oder wenig. Ich stelle mir manchmal vor, der Noah hat 100 Jahre gepredigt, keiner hat sich bekehrt. Aber da kommen wir noch nicht mit, oder? Hast du schon 100 Jahre gearbeitet? Schon entmutigt? Also, muss noch von Noah lernen. Ich habe ja auch noch nicht so lange gepredigt, bin ja auch oft genug manchmal entmutigt. Von Noah kann man lernen. Arche bauen, Gemeinde bauen. Und das Letzte, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, er war ein Zeuge Gottes und hat das nicht für sich verschwiegen. Er hat auch nicht die Arche im Wald irgendwo gebaut, dass keiner sieht und keiner lacht. Das war mittendrin. Also ein 130 Meter langes Schiff zu bauen, das kannst du nicht verstecken. Schaffst du auch nicht im Garten. Das haben alle gesehen. Das hat er gemacht. Die Arche, die Gemeinde mittendrin. Und ich will abschließen mit dem Lied, mit der fünften Strophe des Liedes, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht und Angst uns überfällt, viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. Noah war nur eine Familie. Bei uns ist es nicht so. Die Ernte Jesu ist eine große Ernte, die Gemeinde ist eine große, weltweit. Wir mögen wenige sein, aber allgemein sind wir viele. Das gibt uns wieder neuen Mut. Wir sind nicht mehr allein, so läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein und ist unterwegs ein Hinweis vermittelt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Noah, die so viele Parallelen für uns und auch unsere Zeit hat. Noah hat dich gehört, Herr, hat die Arche gebaut und durch ihn hast du die Menschheit erhalten und auch neu gegründet. Und so wie die Menschen damals abgefallen sind von dir in Bosheit und Niedertracht, Herr, so ist es heute auch, aber nicht ganz so. Heute sind wir nicht 8 Leute, sondern es sind Millionen und vielleicht sogar Milliarden über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die sich dir anvertraut haben. Und so wie du durch Noah die Menschen in der damaligen Zeit gerufen hast und er auch das getan hat, Herr, so rufst du auch uns zu rufen, einzuladen, damit Menschen zum Glauben kommen und diesem Gericht entgehen, was sonst kommt und kommen muss. Denn du bist auch ein gerechter Herr und du siehst die Dinge und du lässt 5 nicht gerade sein, sondern du hast gesagt, die Menschen werden Rechenschaft geben über jedes nichtsnutzige Wort. Jesus, und so will ich dir von ganzem Herzen danken für die Vergebung. Für das, was du am Kreuz getan hast, Herr, davon leben wir. Das schenkst du uns und das möchtest du auch den Menschen um uns herum schenken. Gib uns Mut, gib uns offene Augen. Herr, gib uns innere Freiheit auch, dass wir nicht unter Druck und, ja, du weißt, wie es uns geht, uns nur empfinden, sondern, Herr, schenk es, dass es uns innerlich ein Anliegen ist, so wie die Apostel auch gesagt haben, wir können nicht schweigen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das gib uns auch, Herr, und segne die Menschen in unserer Umgebung, unser Volk, und lass noch viele dich finden, Herr. Danke für dein klares Wort, das du erfüllst, in Gnade und auch in Gericht, Herr, und danke, dass wir es haben dürfen. Amen.